In dieser Folge haben wir mal wieder eine Hörerfrage beantwortet, nämlich die Frage nach der Quality Inspection. Wie oft sollte ich diese machen? Kann man die irgendwann vielleicht weglassen, wenn man schon länger mit einem Hersteller zusammenarbeitet? Philipp und ich haben so ein bisschen über unsere Geschichten mit Quality Inspections und Herstellern gesprochen. Außerdem haben wir über Cashflow und Controlling gesprochen, eine Frage dazu beantwortet. Wie viel Geld sollte denn immer noch auf dem Konto vorhanden sein? Wie viel Puffer sollte ich haben? Ab wann macht es Sinn, das zu kontrollieren? Wie kontrolliert man das? Und so weiter und so fort. Und ich habe über ein neues Projekt von mir gesprochen, das ich bald vielleicht releasen werde. Wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show.
Guten Tag, Marc. Philipp. Diese Folge wird gesponsert von AirUp.
Für alle, die Video zuschauen, die sehen jetzt direkt.
Wir müssen es mal klar machen, das war ein Scherz. Wir werden nicht gesponsert von AirUp. Nicht, dass wir jetzt hier in einen Rechtsstreit bekommen, reinraten. Aber ich finde den Joke witzig, weil ich jedes Mal, für alle, die mit Video schauen, in meiner Kack-AirUp-Flasche hier sitze. Weil die so nice ist und es ist, wir werden nicht bezahlt. Eigentlich müsste ich davon bezahlt werden, weil ich so ein Markenbotschafter bin.
Du hast ja auch den ganzen Tag dabei. Auf jeden Fall immer, wenn du irgendwo ein Snapchat oder sowas schickst, dann ist die irgendwie immer im Bild.
Die ist einfach immer, also die steht den ganzen Tag hier auf meinem Schreibtisch. Und ich muss sagen, also für alle, die wirklich so ein bisschen zu wenig trinken oder auch gar nicht, ich habe gar nicht so viel getrunken. Also ich habe gar nicht zu wenig getrunken, wollte ich sagen. Ich habe die einfach hier stehen und für alle, die mit Video gerade gucken, du musst halt dieses Ding, das hört sich jetzt richtig lustig an und dumm an, dass das ein Argument ist für mich, aber du musst die Flasche nicht nehmen und so kippen. Und das ist für dich, glaube ich, das Argument, was du nicht so geil findest.
Das ist genau das Gegenargument für mich, ja. Ich liebe es, jetzt hier habe ich meine Flasche zum Beispiel.
Ja.
Also ich mag es, wenn ich einfach hier so ein bisschen einen Schluck nehmen kann und nicht so dran ziehen muss, wie an so
einem Durstlöscher
mit Röhrchen.
Dadurch trinkst du nicht die ganze Zeit und dadurch, dass ich so ein Röhrchen habe und einfach nur so machen muss, kann ich immer, während wir callen, ich habe meine Hände ja verschränkt vor dieser Flasche. Ja. Und nuckel einfach den ganzen Tag an dieser Flasche rum und kann trotzdem weiter geradeaus. Das ist die
perfekte Callflasche.
Genau, die perfekte Callflasche. Und ich sauf im Call locker so ein Ding weg, weil ich hier sitze und ich ständig daran ziehe. Also alle im Podcast, die nicht mit Video hören, immer wenn ihr so ein komisches Blubbern hört jetzt, dann ist es einfach diese Flasche, weil ich den ganzen Tag daraus saufe. Aber wir sind eh, lass mal, bevor wir ins Thema gleich einsteigen, wir sind voll die D2C-Jungbrand-Getränkeopfer irgendwie, oder? Also du auch.
Ja, voll. Und tatsächlich habe ich heute Morgen ja wieder gemerkt, dass wir uns immer gegenseitig so krank beeinflussen. Also wenn einer irgendwas anfängt, das hat ja schon mit der Kaffeemaschine angefangen, die du dir als erstes geholt hast und plötzlich hatten Chris und ich die dann irgendwann auch. Es dauert immer so ein bisschen. Manchmal bin entweder ich früher dran oder Chris früher dran oder eben der andere, je nachdem wer was kauft.
Ja.
Aber irgendwann haben alle alles. Das war auch das Gleiche wie dieser Wischmopp, den man so, wo man draufdrücken kann und vorne spritzt das Wasser raus.
Ja.
Auch den, es dauert immer ein bisschen, aber nach einer Weile haben alle drei das Gleiche.
Wir können eigentlich immer im ersten Podcast machen mit den Lifehack der Woche und dann stellen das Produkt der Woche vor. Und das Produkt der letzten Woche, es ist so ein Wischer, es ist so ein Bodenwischer, wo du oben an so einem Hebel ziehen kannst und dann spritzt der quasi vor dem Wischer das Wasser auf den Boden. Also du musst nicht mal irgendwie einen Eimer oder so haben. Und das war game-changing. Nee, aber also für alle, ich liebe es, ich meine, macht es nicht mehr Spaß, als Leute von Produkten zu überzeugen, die ich selber liebe. Von daher, checkt das mal. Ich finde es sehr geil, weil ich sauf einfach so viel, dass es mich schon nervt, wie oft ich auf Klo muss, weil ich einfach die ganze Zeit im Call sitze und an dieser Flasche nuckel. Und dazu noch mein AG1, also es ist eine geile Routine morgens. Marc hat sich jetzt auch
Ich habe so viele Touchpoints gebraucht, unglaublich. Wie lange hast du es jetzt schon?
Ich kriege jetzt mein drittes Paket, also ich habe es jetzt 2 Monate, 1,5 Monate, irgendwie sowas oder 2.
Also für alle, die es nicht kennen, AG1 ist so ein Greens-Pulver eigentlich hauptsächlich, also mit 75 Inhaltsstoffen, Vitaminen und so weiter, was man morgens einfach einnehmen kann, so als Ergänzung für die Mikros. Und ich kenne das schon echt lange jetzt und ich höre auch super viele Podcasts, so Joe Rogan oder Paul Ripke und alle möglichen, die das jedes Mal einfach erzählen. Und
Paul Ripke auch.
Es gibt auch, der ist auch super Influencer für AG1.
Ja.
Und dann hast du dir das geholt, dann hat Chris sich das geholt. Dann in der AMZ Hackers Challenge-Gruppe oder so haben die Leute auch noch
drüber diskutiert. Ja.
Und ich habe so lange jetzt gewartet. Und heute Morgen hast du dann einfach nur noch mal so random reingeschrieben, boah, AG1 mit Eiswürfeln, echt super lecker.
Ja.
Und da dachte ich so, Okay, heute ist der Tag, jetzt bestelle ich es mir auch. Also es hat echt lange gedauert.
Ja, es ist ja auch unfassbar teuer. Also ich glaube, ein so ein Drink kostet 2,75 und so eine Vorratsbox für einen Monat kostet halt irgendwie 80 Euro. Und das sind irgendwie, warte mal, 80 mal 12 sind 960 Euro im Jahr, also fast 1000 Euro. Mhm. Das ist schon gestört viel und ich bin gerade so ein bisschen in der Problematik, dass ich halt so ein bisschen süchtig geworden bin danach, weil eigentlich, ich bin mir halt nicht sicher, ob es das wirklich bringt oder ob man es wirklich braucht. Aber ich bin so in dieser Routine gefangen, dass ich es liebe, morgens, wenn ich hier an den Schreibtisch komme, meine Air-Up mit eiskaltem Wasser aufzufüllen, mein AG1 mit Eiswürfeln und dann so richtig schön diesen grünen Smoothie und daneben meinen Kaffee. Es fühlt sich morgens an, als wäre ich ein junger Gott, weil ich so viel geiles Zeug in mich reinkippe.
Und wir haben ja beide auch grüne Smoothies gemacht, sehr lange.
Und deswegen habe ich, ich mache das ja jetzt auch, das ist ja, ich habe ja am Anfang des Jahres erzählt, dass ich hier 200 Green Smoothies trinken will dieses Jahr. Deswegen dieses Jahr muss ich durchziehen, weil ich zähle AG1 jetzt dazu. Ich habe mir AG1 jetzt zugelegt, weil ich die Supply Chain nicht auf der Reihe bekommen habe für grüne Smoothies. Und deswegen muss ich das jetzt weiter saufen, damit ich am Ende des Jahres 200 voll kriege, weil ich will ja nicht nur hier labern. Aber danach weiß ich noch nicht. Ja. Ich muss mal schauen.
Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept, wo wir dich wirklich, wenn du möchtest, von der Gewerbeanmeldung bis hin zum Launch deines ersten Produktes begleiten. Das heißt, wir treffen gemeinsam wichtige Entscheidungen, schauen wirklich eins zu eins dir über die Schulter bei der Produktrecherche, schauen, dass dein Produkt Sinn macht, dass es profitabel ist, dass du an alles gedacht hast, du kannst alle deine Fragen klären und wir begleiten dich einfach durch wirklich langjährige, erfahrene Coaches bis hin zu deinem ersten Amazon FBA Produkt. Und wenn dich das interessiert und du einen Platz im Starterprogramm haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf aim-hackers.de vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das Starterprogramm. Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Starterprogramm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Ja, das ist so das Hauptproblem, weswegen ich es jetzt am Ende auch bestellt habe. Dieses grüne Smoothie morgens machen, also mit allen frischen Zutaten, da musst du eigentlich gefühlt jeden Tag in den Supermarkt gehen.
Genau, es ist geil, das aber ist wirklich halt so Spinat, du musst frischen Spinat haben und da ist dein ganzer Kühlschrank voll mit Spinat, weil du so ein 150 Gramm Paket für zwei Personen haust halt weg, also für zwei Portionen und da musst du halt für fünf Tage einkaufen, da musst du fünfmal so eine Packung kaufen und die hält vielleicht nicht mehr fünf Tage. Von daher, also das ist schon echt anstrengend, aber deswegen, probier es mal aus, kannst ja mal berichten die nächsten Wochen.
Ja, dann können wir ab und zu mal das Produkt der Woche vorstellen. Ja. Oder des Monats vielleicht. Ja, so oft kommt es ja auch nicht vor, dass wir jetzt jede Woche was Neues haben. Mal gucken.
Ja, bevor wir nochmal zum Thema kommen, also wir sprechen heute über Quality Inspection und über Cashflow. Was geht denn bei dir gerade, Marc? Du arbeitest an einem Hidden Project.
Ja, ich habe gerade Philipp, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich hier auch schon, ich kann mal hier verdecken für alle, die mit Videozuschauern hier eine Markenurkunde bekommen, zugeschickt bekommen. Das ist eine neue Marke, die ich angemeldet habe. Und das ist jetzt eben ein neues FBA-Projekt. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann angekündigt, dass das startet. Und das soll auch so ein bisschen dokumentiert werden. Ich möchte daraus so eine kleine Serie machen, in dem Sinne mal live Leute mitnehmen. Vielleicht auf YouTube wird das dann erscheinen, wie man so ein FBA-Projekt aufbaut und wie das dann wirklich alles transparent vonstatten läuft, also wirklich, wie viel Geld habe ich reingesteckt, wofür, ganz genau aufgeteilt, wie waren die ersten Sales, wie habe ich meine Preisstrategie am Anfang gemacht, wie viel Gewinn kam dann wirklich raus, so wirklich einfach mal die Leute mitzunehmen. Und da bin ich jetzt gerade in der Produktentwicklung noch so ein bisschen, habe vorher mal ein paar Verpackungsmöglichkeiten hin und her getestet, paar Prototypen gebastelt praktisch hier, das kennen bestimmt einige, die mit FBA schon angefangen haben, dass man dann zu Hause sitzt und irgendwie irgendwelche DIN A4 Blätter zusammenschraubt und mit Tesa zusammenklebt und irgendwie versucht, da Verpackungen zu designen, ja, Sachen ausdruckt und draufklebt und so ein bisschen das ist gerade unter Prozess. Ich warte auch noch auf die Bilder, aber eigentlich, wenn alles nach Plan läuft, wird es dann in den nächsten 2 Wochen hoffentlich online gehen, dass ich da vielleicht dann auch mal die ersten Weinkampagnen schalten kann mit ein paar Produkten, die ich praktisch perfekt einsende für die Weintester, um das mal zu testen und zu schauen, welche Bewertungen daraus purzeln. Genau, und da wird es bestimmt mal ein Update geben, aber noch will ich es nicht komplett spoilern, weil ich euch natürlich auch live mitnehmen will dann.
Das ist auch noch ein Low-Budget-Project, ne? Also für alle, die zuhören, das ist jetzt kein Marc Staller investiert 20.000 Euro in ein FBA-Produkt, sondern wirklich Low-Budget für alle nachmachbar.
Genau, das soll so zeigen, hey, es ist wirklich für jeden mit einem geringen, in Anführungszeichen, Budget möglich, sich ein Nebeneinkommen aufzubauen. Also das Ziel mit diesem Produkt, das erste jedenfalls, ist jetzt auch nicht irgendwie 6-stellig im Monat damit zu machen, sondern es soll einfach mal so zeigen, hey, wie einfach ist es eigentlich aktuell, sich so ein bisschen Nebeneinkommen aufzubauen von 500, 1000, 2000 Euro im Monat oder so. Und das will ich jetzt mit dem Produkt mal zeigen. Und dann, vielleicht kann man es auch so machen, dass man sagt, hey, schaut mal, das ist die Recherche für die nächsten Produkte und dann lasse ich vielleicht sogar abstimmen, was ich als nächstes machen soll. Also so eine Art Community-Projekt oder so. Ja. Das ist natürlich auch cool. Also mal schauen, wie sich es entwickelt.
Geil.
Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass ich jetzt noch nicht sage, weil ich glaube, wenn es schon online wäre und die Leute das live verfolgen würden, ich weiß nicht, ob dann manche vielleicht, entweder kann auch gut oder schlechte Bewertungen oder so sein oder dann das Produkt auch kaufen, um es mal zu testen und zu schauen, was ich da treibe. Das würde, glaube ich, die Daten ein bisschen verfälschen. Deswegen will ich da, glaube ich, noch warten, bis vielleicht die ersten 1-2 Monate rum sind und dann ich praktisch die ersten realen Zahlen habe von einem echten
Launch. Und dann kannst du rückwirkend den Prozess erklären. Und
genau.
Dann, ja, macht
genau.
Sinn.
Dann kann ich wirklich authentisch sagen, wie es
abläuft. Wo wird er denn erscheinen? Wo muss man dir folgen, damit man das sieht?
Ich glaube, der beste Kanal ist auf YouTube. Also einfach mal Marc Staller eingeben. Dann sollte man da auf den Amazon FBA-Kanal kommen, wo es auch aktuell die Erklärserien für FBA gibt. Aber ich denke, wir werden auch hier im Podcast auf jeden Fall mal updaten.
Willst du noch mal ganz kurz sagen, was die Erklärserie, was du da beinhaltest?
Genau, die Erklärserie, das ist aktuell so eine Serie, wo auch von ganz am Anfang erklärt wird, wie baue ich mir ein FBA-Business auf? Also wirklich von, wie melde ich ein Gewerbe an? Wie erstelle ich einen Amazon-Account? Wie bekomme ich eine ERN-Nummer, eine Zollnummer? Wie mache ich Produktrecherche? Wie bewerte ich Produkte? Also wirklich von A bis Z alles komplett durch. Das heißt, für alle, die das interessiert, das gibt es auf YouTube aktuell unter dem Marc Staller-Kanal Amazon FBA oder auch als Podcast tatsächlich unter Amazon FBA Schritt für Schritt mit mir, Marc Staller. Und
genau, so einfach in die Suche eingeben, Amazon FBA Schritt für Schritt, da kommst du, glaube ich, schon ganz oben.
Genau, das müsste dann direkt kommen. Wenn man mein Gesicht kennt, sollte man es erkennen.
Nice, also einfach mit Video schauen, dann kennt ihr auch Marcs Gesicht. Okay, dann kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge. Und zwar haben wir eine Hörermail bekommen. Jetzt muss ich mir die Hörermail erstmal wieder raussuchen. Fuck. Also ich wusste, was er gefragt hat, deswegen. Aber ich lese sie mal ganz kurz vor. Der liebe Johann hat geschrieben. Und zwar hat er 2 Themen. Ich höre jede eurer Podcast-Folgen und in der letzten Folge habt ihr gefragt, ob ihr eine Folge zur Quality Inspection bringen sollt. Meine Frage war diesbezüglich, ab welcher Folgebestellung eine Quality Inspection nicht mehr notwendig ist. Oder ist sie immer Pflicht? Nach den Standardeinstellungen von LQF fällt meine Quality Inspection immer durch, aber es sind minimale Mängel, wie das eine Naht nicht richtig ist oder so. Letztlich war es noch nie so, dass ich wirklich Fehler festgestellt habe und eine neue Quality Inspection brauchte. Nun bin ich bei der 6. Bestellung beim selben Hersteller und bestelle jeden 2. Monat. Der Hersteller weiß inzwischen, was zu tun ist und die Produkte haben fast nur glückliche Kunden. Würdet ihr an dem Punkt die knapp 300 US-Dollar sparen? Das ist der erste Teil der Frage. Der zweite Teil, den behandeln wir gleich. Danke, Johann, dafür.
Einmal ganz kurz auch in diesem Sinne, immer gerne E-Mail schreiben an uns, dann beantworten wir da auch die Fragen.
Ganz einfach E-Mail an podcast@amz-hackers.de. Dann kriegen wir diese Nachricht und stellen die hier vor. Es ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, schon, weil ich wusste, welche beiden Themen das waren, aber ich hatte den Satz noch nicht gelesen, dass es eine 6. Bestellung ist und dass es auch Mängel gab. Von daher finde ich das eine spezielle Frage. Wie war es denn bei dir erstmal, Marc, bevor wir seine Frage beantworten? Hast du jedes Mal eine Inspection gemacht oder nur gelegentlich?
Ich bin eigentlich direkt ins offene Messer gelaufen und
du hast alles bei der ersten falsch Bestellung gemacht, was man falsch machen kann.
Ja gut, das war 2015 so, da hatte ich echt gar keine Ahnung. Und dann habe ich bestellt. Und ich glaube, von den Produkten, also ich habe die auch zu mir nach Hause bestellt, weil ich einfach die Quality Inspection machen wollte, was natürlich auch in dem Sinne Quatsch ist, weil dann sind die Produkte schon bei mir, das ist natürlich auch nicht optimal. Und da waren, glaube ich, auch so 10-20%, die ich gesagt habe, die möchte ich nicht verkaufen, wo dann irgendwie Logos falsch rum drauf gedruckt waren oder ganz komische Sachen so. Mhm. Deswegen, ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, wenn du mit einem frischen Hersteller zusammenarbeitest, dann auf jeden Fall immer am Anfang eine zu machen. Ja. Das ist halt auch so ein bisschen länderspezifisch. Also ich habe auch oft aus Pakistan Ware gesourced. Und da ist es schwieriger mit den Quality Inspections. Das ist in China halt super easy zu machen. Aber je nach Land kann das auch mal ein bisschen schwieriger werden. Also Pakistan hatte ich da echt Probleme, teilweise überhaupt was zu finden und habe dann eher so mit dem Hersteller versucht, das auf die Kette zu bekommen. Aber das ist vielleicht eine andere Story.
Also ja, Pakistan ist schwer. Um ja. Ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich gleich noch sagen will. Also für mich der erste Punkt, der in meinen Augen so der 90% deiner Frage schon beantwortet, ist die Frage, wo sitzt denn dein Hersteller? Hab Marc gerade auch gesagt, wenn dein Hersteller in China sitzt oder über einen Teich irgendwo im EU-Ausland, also wirklich weit weg, dann solltest du lieber immer auf Nummer sicher gehen. Klar, zu der Frage, ab wann mache ich es nicht mehr, kommen wir gleich auch noch. Aber wenn dein Hersteller in Europa sitzt oder sogar in Deutschland, dann kannst du da wirklich fast nichts falsch machen, weil ganz einfach, der Hersteller macht zwar Fehler, aber du kannst die Produkte ganz einfach wieder zurückschicken. So. Und das hängt natürlich auch ein bisschen von der Größe ab und ob du jetzt direkt eine LKW-Teilladung bestellst oder Palette oder ob du ein paar Kartons bestellst. Aber ich kann für mich gerade sprechen, bei mir ist es so, dass mein Hersteller in Italien sitzt. Und dadurch, dass meine Schmuckstücke relativ klein sind, habe ich das Glück, dass ein so ein Schuhkarton von der Größe her ein sehr, sehr hoher Warenwert ist. Also wenn ich eine riesige Bestellung beim Supplier mache, dann ist das wirklich nur ein Schuhkarton. Und deswegen kann ich die Produkte ganz einfach wieder zurückschicken. Und deswegen mache ich auch gerade keine Quality Inspection. Was ein Fehler gewesen wäre, wenn ich die Produkte in Italien bekommen, ach, in China bekommen hätte, weil bei mir gab es Fehler. Es gab immer wieder Fehler. Und diese Fehler kann ich aber verhindern, beziehungsweise kann sie rückgängig machen, indem ich einfach die Produkte wieder zurückschicke. Und das mache ich mit meinem Hersteller gerade oft so. Also ich kriege eine Charge und dann gefällt mir irgendwas nicht. Zum Beispiel bei den Schmuckstücken ist das Finish, wo wir gerade so versuchen, eine Einheitlichkeit reinzukriegen, weil dadurch, dass die Produkte handgemacht sind, sind sie jedes Mal ein bisschen anders. Und da bin ich sehr streng, weil ich halt will, dass das Finish exakt so ist, wie ich es auf den Fotos zeige. Und da habe ich es oft so, dass ich Ware kriege und ich schicke sie wieder zurück. Dann schicken wir uns die Ware immer so hin und her irgendwie gerade. Und dann lege ich mal wieder ein Muster mit rein, weil ich da wieder eine Idee habe für ein neues Produkt. Also eigentlich gehen die ganze Zeit gerade Pakete vom Hersteller zu mir und von mir zum Hersteller. So arbeiten wir eng zusammen. Was dafür sorgt, dass für mich keine Inspection notwendig ist, weil ich mittlerweile auch ein Vertrauen zu meinem Supplier aufgebaut habe, dass, wenn was ist, ich das einfach retournieren kann und dann kümmern die sich. Die können nacharbeiten, die können es einschmelzen, was auch immer. Das hängt natürlich dann auch wieder von deinem Produkt ab. Wenn du jetzt natürlich große Ware hast und du kannst sie nicht eben zurückschicken, ist kacke. Wenn du in Italien, in China surfst, dann ist auch kacke. Und da solltest du in meinen Augen safer gehen und es eher machen.
Die Frage ist ja, wie du es gerade beschrieben hast, was ist denn der Worst Case? Was ist, wenn es wirklich so ist, dass alles so ist, dass man es eigentlich nicht verkaufen könnte? Also im absoluten Worst Case ist es schon bei Amazon und die schlechten Kundenbewertungen hageln rein. Dann hast du nicht nur die Ware als Problem, sondern dein ganzes Listing ist gefährdet. Das ist natürlich so das Ultra-Worst-Case-Szenario. Wenn du es irgendwo zwischenlagerst und da nochmal nachkontrollierst irgendwie, dann ist es auch schon in Deutschland, dann ist so der zweite Worst-Case, weil dann musst du mit dem Hersteller verhandeln, bekomme ich das erstattet, muss ich zurückschicken, wer zahlt den Rückversand etc.
Genau, wer zahlt den Rückversand, das ist auch immer kompliziert.
Genau, gerade bei großen Produkten, jetzt bei dir, wie du gesagt hast, so eine Schuhkartonschachtel, das ist kostet dann nicht halt so 15 schwierig. Euro. Ja. Genau, aber wenn das Riesenprodukte sind, dann schickst du die nicht mal eben nach China zurück. Und das muss man alles diskutieren. Ich denke, im Prinzip ist es so, natürlich ist viel Vertrauenssache. Und ich habe zum Beispiel mit meinen Herstellern in Pakistan fast nur auf Vertrauensbasis gearbeitet. Aber auch, weil ich eigentlich eher keine andere Wahl hatte, so in dem Land eine sinnvolle Quality Inspection zu machen. Ich glaube, in China sollte man es einfach wenigstens immer mal wieder machen. Also vielleicht ist nicht jede Order. Aber ich vergleiche es immer so ein bisschen mit, eine komische Story, aber als ich ein Kind war, wir hatten zuerst zwei Kanarienvögel und wir haben uns irgendwann eine Katze dazu geholt. Und am Anfang war es so, wir dachten so, okay, wie geht das gut, weil die Kanarienvögel, die waren zwar im Käfig und so weiter und die Katze ist dann da rumgelaufen und dann dachten wir, okay, was passiert dann? Und die Katze hat immer so getan, als würde sie es nicht interessieren. Also immer vorbeigelaufen, hat die Vögel nie angeschaut und so weiter. Und die Quality Inspection war praktisch immer die Person im Raum, die darauf aufgepasst hat, dass die Katze nicht die Vögel angreift. Das heißt, die Katze war auch nie im gleichen Raum wie die Vögel, wenn keiner da war. Und dann so nach einem halben Jahr, wo wir gemerkt haben, okay, das interessiert die einfach gar nicht.
Die Katze ist cool, die ist schlau, ja?
Ja, genau. Ist mal, haben wir gedacht, okay, ist das nicht schlimm, wenn mal eine Minute oder so die Katze da unbeaufsichtigt ist. Und in dem Moment, wo die Person aus dem Raum gelaufen ist, ich weiß nicht mehr, einer von meinen Eltern war es, glaube ich, ist die Katze dann, hat versucht, an den Käfig hochzuspringen. Das heißt, die hat es ein halbes Jahr ignoriert und ist dann erst hochgesprungen, als sie die Möglichkeit dazu bekommen hat. Also im Endeffekt heißt das einfach nur, ich will natürlich keinem Hersteller was unterstellen, aber die arbeiten natürlich auch immer auf ihre Profitmaximierung und so weiter. Und irgendwann, wenn du ihnen halt die Chance gibst, dass sie sagen, ja okay, jetzt hat er schon 6 Mal nicht kontrolliert, vielleicht machen wir mal so ein bisschen das Material doch ein bisschen dünner wieder. Kann halt passieren. Deswegen, ich glaube,
ja, oder es gibt einen Fehler und wir vertuschen den irgendwie oder was?
Ja, also ich hatte es tatsächlich schon oft, dass bei Produkten, die ich in China gesourced habe und am Anfang die ersten 3 Orders eine Quality Inspection gemacht habe, dass die Qualität dann irgendwann einfach abgenommen hat. Also immer schlechter wurde, immer schlechter. Das liegt auch manchmal daran, dass die Ansprechpartner wechseln und dass die das vielleicht noch nicht so neu auf die Kette bekommen. Also gerade auch, wenn der Ansprechpartner wechselt, würde ich auf jeden Fall immer eine Quality Inspection nochmal ranschieben. Das passiert ja oft nach Chinese New Year, wenn die Mitarbeiter da in ihren Urlaub gehen sozusagen und dann kommen sie einfach nicht mehr zurück und dann musst du mit einem neuen Ansprechpartner da arbeiten. Dann würde ich es auf jeden Fall auch wieder machen. Aber prinzipiell glaube ich, würde ich es einfach immer in die Marge einberechnen, dass die Quality Inspection Pflicht ist.
Ja.
Weil dann hast du auch den Peace of Mind so ein bisschen. Also du musst nie dran denken, du hast nie Angst, oh, wie kommt die Ware an? Du weißt einfach, okay, das wurde kontrolliert. Und vielleicht auch noch als Seitentipp dazu, niemals eine Quality Inspection nehmen, die dein Hersteller empfiehlt, weil die machen natürlich da auch gemeinsames Geschäft. Ja, genau. Und da kann es dann sein, dass der das abhakt und durchwinkt, obwohl dann da nicht alles so ganz gut ist.
Ja.
Das sollte man auch beachten. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Am 17. Juni geht es wieder rund. Denn dann findet unser nächstes AMSI Hackers Meetup in Berlin statt. Und das ist für alle Gruppen offen, also für Starterprogramm, Gold, Platin, Diamant, Rubin und Smaragd, also alle Umsatzgrößen. Und alle, die schon mal auf einem AMSI Hackers Meetup waren, wissen, es wird wieder legendär. Wir haben für einen geilen Tag und Abend gesorgt mit perfekten Netzwerken mit allen Sellern, gutem Essen, guten Getränken und mit Sicherheit auch wieder mit einer legendären Afterparty. Wenn du AMSI Hackers Mitglied bist, findest du die Ticketmöglichkeiten in der Community. Sprich uns einfach mal an. Und wenn du noch nicht Mitglied bist, wird es vielleicht an der Zeit, Mitglied zu werden. Das kannst du auf amsi-hackers.de. Verpasst nicht dieses legendäre nächste Meetup, 17. Juni in Berlin. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß weiter mit dem Podcast.
So, dann eine weitere wichtige Sache für mich. Er hat geschrieben, ich bin bei der 6. Bestellung beim selben Hersteller und bestelle jeden 2. Monat. Der Hersteller weiß inzwischen, was zu tun ist. Und wir haben fast nur glückliche Kunden. Es ist voll schwer, weil ich würde, so wie du es schreibst, würde ich auch schon mal drauf verzichten. Hängt aber auch von deiner Risikobereitschaft ab, auch im Sinne von, was ist mal, wenn es nicht klappt, bist du dann tolerant und bist du entspannt oder ist es so dein einziges Produkt, was wirklich zu 100% funktionieren muss und wo dein ganzes Risiko von abhängt und du hast womöglich deinen Job gerade noch gekündigt und das Produkt macht 80% des Umsatzes, so dann gib die $300 aus. Ich glaube, das solltest du lieber tun. Wenn das ein Produkt von vielen Produkten bei dem Hersteller ist und du machst ab und zu mal Stichproben, dann ist das in Ordnung. Marc und ich kennen beide eine Geschichte von einem bei uns im Umfeld, der hat so stapelbare Boxen verkauft, der. Und die sollten ja eigentlich stapelbar sein, weil das eigentlich so der Hauptbenefit ist. Und der Hersteller hat einfach die Mold geändert. Hat quasi einfach gesagt, okay, ich verändere jetzt diese Stapelbarkeit. Und im Endeffekt waren die Produkte danach nicht mehr stapelbar. Und er hatte, glaube ich, eine Quality Inspection sogar gemacht. Und hat die Inspection die aufeinander gestackt und hat gesagt, yo, ist stapelbar. Hat aber dann nicht getestet, ob die wirklich richtig gut halten, sondern die haben das quasi so gestapelt, dass es hält. Das ist so, als würdest du ein Kartenhaus bauen. Dann kannst du auch sagen, ja, ist stapelbar, aber wenn du einmal pustest, fällt es alles um. Und bei dem war das wirklich so, dass es super instabil war, weil die das die Mold geändert haben. Und die wurde auf einmal, er hat es eingeschickt bei Amazon, ist online gegangen und auf einmal hat er super viele schlechte Reviews bekommen. So. Und das ist halt der Worst Case, weil letztendlich ist sein Produkt jetzt wieder offline, weil er die Ware zurückziehen musste. Dann musste er die neu bestellen. Und bis die aus China wieder neu bestellt ankommt, dauert es Wochen und du bist wochenlang out of stock und das willst du einfach vermeiden. Und die $300 versucht ihr immer auf die Produkte runterzubrechen. Was das kostet das auf ein Piece? Und dann letztendlich ist es so wenig, dass das macht am Ende gar nichts aus. Von daher würde ich würde, ja, es gibt keine pauschale Antwort. Das ist wie der Anwalt, der Rechtsanwalt oder der Steuerberater, der sagt, kommt drauf an.
Kommt auch voll aufs Produkt drauf an, glaube ich. Also wie viel kann man denn wirklich falsch machen, was essentiell als Kernfunktionalität dann nicht funktioniert vielleicht für den Kunden?
Ja, er sagt halt, die Nähte sind oft nicht richtig, aber dann denke ich mir, der Hersteller, wenn der es weiß, warum macht er es immer noch falsch? Ich glaube, das ist einfach, weil die schnell Akkordarbeit machen, zu schnell dran arbeiten und das wenn die wissen, die machen Inspection, dann achten sie von sich selber auch immer drauf. Ich hatte auch mal ein Produkt mit Nähten, da waren überall so, hingen überall Fäden runter. Das fand ich halt scheiße. Mhm. Und dann habe ich mir das irgendwann auch inspizieren lassen. Und, aber auch, da musst du auch nicht immer eine offizielle Quality Inspection machen. Man kann sich einfach Bilder aus der, also bevor man gar nichts macht, kann man sich auch Bilder aus der Factory schicken lassen von den fertigen Produkten und so weiter. Und halt sagen, hey, das, was du mir jetzt als Bild geschickt hast, repräsentiert das die komplette Order. Ist die ganze Order so, wie du es hier auf diesem Bild zeigst. Dann des Weiteren ist es für mich ganz groß abhängig davon, wie groß deine Order ist. Also bestellst du eher oft und wenig oder bestellst du selten und viel? Wenn du selten und viel bestellst, immer Quality Inspection. Wenn du oft und wenig bestellst, dann brauchst du es nicht immer machen. Ich bin tendenziell jemand, der oft und wenig bestellt, weil es einfach aus Cashflow-Gründen cooler ist, weil du nicht so viel vorfinanzieren musst und du kannst schneller auf Anpassungen im Markt reagieren. Wenn die Nachfrage steigt, kannst du super schnell anpassen. Und der Hersteller produziert quasi konstant durch. Und dann hast du sowas halt nicht. Dann machst du ab und zu mal eine Inspection zwischendurch, aber eigentlich nicht immer. Und das ist halt auch eine coole Sache. Wenn du aber wirklich so einen Container holst und da ist dein riesiges Klumpenrisiko, dann go for it, mach es.
Ja.
Cool.
Ja,
auch so ein bisschen. Also nicht pauschal zu sagen.
Ja, wie immer.
Kommen wir zum zweiten Thema. Passt jetzt auch gerade ans letzte Thema, von wegen, wie oft man bestellen sollte. Und zwar war der zweite Teil der Frage Thema Cashflow. Ein anderes Thema, was mich sehr interessieren würde, wäre die Cashflow-Planung. Insbesondere, welche Sicherheitspolster ein Prozent auf dem Konto liegen sollte. Ich verstoße wahrscheinlich gerade gegen sämtliche betriebswirtschaftliche Regeln, da ich auf so gut wie kein Polster habe, aber dauerhaft versuche, maximal zu pushen. Das geht aber nur, ich glaube, er will damit sagen, weil er viel Zeit da rein investiert, genau vorauszuschauen und genau weiß, wann welche Rechnung anfällt. Es geht nur deswegen. Aber einem gewissen Status des Unternehmens ist das sicher nicht mehr möglich, zu gefährlich. Ich glaube nicht, dass das ab einer bestimmten Unternehmensgröße nicht mehr möglich ist, weil ich viele kenne, die sehr groß sind. Ich weiß nicht, wie groß deine Company ist. Ich glaube schon, dass du langfristig krass planen kannst. Wenn du bei uns bei MC Hackers bist, da haben wir eine Excel-Tabelle, die genau diese Cashflow-Planung als Vorlage bildet. Die kannst du dir einfach runterladen und ausfüllen. Da weißt du taggenau, wann du wie viel Geld auf dem Konto hast beim aktuellen Umsatz. Das kannst du ja anhand der Amazon-Auszahlung ganz genau berechnen und dann siehst du auch genau, wann welche Zahlung anfällt. Und dementsprechend kannst du es dir dann mal genau ausrechnen. Hast du hast auch nicht großartig gerechnet, dein Cashflow, ne?
Ja, ich bin nicht der beste Controller auf jeden Fall. Also bei mir war es immer so, was mir immer Spaß gemacht hat, was mir auch liegt. Also meine Stärke ist so das Kreative, das Marketing, das Produktentwickeln und so weiter. Aber das Controlling und das Ganze außenrum, so, da war ich nie der Beste und ich habe da bestimmt auch ganz viele schlimme Fehler gemacht. Meine Strategie war deswegen immer, ich habe einfach so viel Puffer gelassen an Cash auf dem Konto, dass ich mir sicher war, dass da nichts kommt, was einfach drüber geht in dem Sinne. Also ich habe nie dieses komplette Ausreizen gemacht, so jeder Euro muss sofort wieder in den nächsten Hebel investiert werden und so. Ich bin immer ein bisschen auf Nummer sicher gefahren und habe versucht, halt erst neue Produkte auch rauszubringen, wenn ich einen guten Puffer hatte auf dem Konto. Das heißt, sicher war, okay, ich kann locker alles finanzieren. Das war so meine Strategie. Ich habe dann irgendwann trotzdem angefangen, wie hieß dieses Online-Tool nochmal? Dieses Cashflow-Planungstool?
Ich weiß, was du meinst. Wie heißt
das? Fällt der Name gerade nicht mehr ein. Ja. Auf jeden Fall, das ist so ein Tool, wo man online praktisch auch alle Konten anknüpfen kann, alle Kreditkarten, Agicap, genau. Alles anknüpfen kann und so weiter. Und dann so eine Cashflow-Planung praktisch für dich erstellt wird und so weiter. Ich muss aber sagen, das hat mir nicht so gefallen. Ich habe das eine Weile genutzt und bin dann auch zurück zu einer Excel-Variante gegangen. Ich glaube sogar, dass ich auch das Sheet von dir in AMC Hackers dann genutzt habe irgendwann. Und das Ich glaube, man muss auch ein bisschen immer an seine Bedürfnisse anpassen können.
Das ist das Problem, ja.
Deswegen fand ich das ganz gut. Also du
das
weißt
geht
ja,
Lagecap halt kaum.
Wie ist dein Business aufgeteilt? Wie viele Produkte sind das? Was muss ich alles da reinschreiben? Was muss ich beachten? Wie groß oder wie lange dauert die Lieferkette und so? Deswegen würde ich es immer ein bisschen selbst in Excel zusammenbauen. Und ich glaube, selbst die großen bei uns nutzen Excel am Ende.
Ja.
Und das funktioniert auch.
Also im Endeffekt kannst du schon ans Limit gehen, bin ich der Meinung. Was du nicht machen solltest, ist deine Steuerrücklagen auffressen, weil das Finanzamt, damit würde ich nicht spaßen, wenn die dich einfach auf den Klicker haben, hast du ein Problem. Wenn die nicht einziehen können, wenn du nicht überweisen kannst, das ist immer echt scheiße. Was du halt schon eher mal machen kannst, ist der Supplier. Also da kannst du schon mal sagen, hey, ich brauche noch eine Woche oder zwei. Und das kriegt der, glaube ich, auch. Es ist zwar ein Vertrauensmissbrauch, aber wenn du frühzeitig das ansprichst, während zum Beispiel eine Produktion gerade im Gang ist, geht es, glaube ich, schon. Ich hatte den Fall selber noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, es geht. Was du auf jeden Fall upfront machen solltest, um dieses Problem vielleicht gar nicht erst aufkommen zu lassen, ist schon mal Zahlungsziele zu verhandeln. Also es geht nicht immer auf Teufel komm raus, die besten Einkaufspreise zu kriegen. Oft kannst du deinem Hersteller einfach mal die goldene Frage stellen, hey, gib mir bitte entweder bessere Zahlungsziele oder einen besseren Preis, damit er sich eins aussucht und gar nicht erst zur Debatte steht, dass überhaupt eins davon realisierbar ist. Und oft kriegst du eine bessere Zahlungsbedingung. Also versuch mal wirklich mindestens, wenn du jetzt in China sourst, das Zahlungsziel zu bekommen, dass du die Ware erst bezahlst, wenn sie am Hafen in Hamburg ankommt oder wenn sie sogar bei dir im Lager ist. Dass du quasi wirklich erst zahlst, wenn sie bei dir ist. Weil vorher zu zahlen, das ist echt totes Kapital, mit dem du gar nichts anfangen kannst und das ist sehr scheiße. Und das in Kombination mit einer Amex. Amex wiederum solltest du auch sicherstellen, dass die immer einziehen kann, weil auch da kannst du dir die komplette Amex zerschießen, wenn du nicht zahlen kannst. Wenn du coole Zahlungsziele hast und eine Amex, dann streckst du schon mal deinen Cashflow auf jeden Fall krass. Das Sicherheitspolster in Prozent ist so ein bisschen immer abhängig von deiner Flughöhe, von deiner Umsatzflughöhe. Ich würde mal einfach aus dem Bauch heraus sagen, dass du immer eine Order bei deinem Supplier, eine Runde Steuern beim Finanzamt zahlen kannst. Es sei denn, das dreht sich gerade so schnell, dass du quasi, wenn du jetzt heute nicht zahlen kannst, in der Woche aber so viel reinbekommst, dass du in der Woche zahlen kannst. Das ist, glaube ich, so das Ding. Es ist auch da wieder schwierig, eine pauschale Aussage zu treffen, da E-Commerce halt so kapitalintensiv ist. Du könntest auch Fremdkapital aufnehmen, aber wenn du es aktuell ohne schaffst, dann würde ich vielleicht mal schauen, ob du in deinem Umfeld Menschen hast, auf dessen Kapital du zurückgreifen kannst im Worst Case. Was ich damals gemacht habe, ich war, als ich auf einer geringen Flughöhe war, wie du es gerade beschreibst, in der ich mich nicht wohlgefühlt habe, habe ich einfach dafür gesorgt, dass ich eine Art Dispo-Möglichkeit habe bei meinen Eltern. So, du könntest zu den Eltern gehen, du kannst zu Freunden gehen, was auch immer. Ich wusste, meine Flughöhe auf meinem Geschäftskonto ist gerade sehr gering und es ist sehr unkomfortabel für mich. Ich hatte aber von meinen Eltern zugesichert, 10.000 Euro zu bekommen. Und die wurden nicht überwiesen, aber sie waren zugesichert. Heißt also, wenn ich mal auf 3.000 Euro runtergegangen bin auf dem Geschäftskonto und ich ein bisschen die Puste bekommen habe, wusste ich, hey, ich muss meine Eltern nur anschreiben, habe am Tag danach sofort wieder 10.000 Euro da. Und das habe ich tatsächlich auch ab und zu mal gemacht. Ab und zu habe ich mir dann die 10.000 Euro überweisen lassen und eine Woche später oder vielleicht 2 Monate später habe ich schon wieder zurücküberwiesen. Es war kein langes Darlehen, es war einfach eine Nettigkeit. Meine Eltern wussten, hey, selbst wenn es jetzt scheitert, kann ich denen dann irgendwann zurückzahlen, das ist kein Problem. Und dementsprechend ist das auch eine Art, die dich beruhigt, weil wenn du weißt, du kannst auf Kapital zugreifen, dann schläfst du ruhiger.
Das ist eine coole Idee. Ja, das habe ich so noch nie gehört. Aber mega, mega sinnvoll.
Ja, und ansonsten, genau, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was glaubst du, was passiert, wenn es knallt? Also wenn du mal nicht zahlen kannst, wie gehst du damit um? Wie risikobereit bist du? Bist du eher ein entspannter Typ? Bist du eher sicherheitsbedürftig? Was glaubst du, könnte passieren? Im meisten Fall wird es halt nicht passieren, aber es kann halt immer zu einem leichten Nachfragerückgang kommen. Was halt der Worst Case ist, wenn dein Produkt gesperrt wird oder dein Amazon-Konto gesperrt wird und die Auszahlungen werden eingefroren. Das ist halt kacke. Dann hast du wirklich ein Problem. Mhm. Aber die Chancen sind auch sehr gering, vor allem wenn du die richtigen Ansprechpartner hast, um das wieder frei zu bekommen. Und wenn du dich an die Regeln hältst, ne? Also das ist auch wieder eine Frage. Hältst du dich an alle Regeln? Fakest du Reviews? Fakest du deine Rankings? Fakest du gewisse Sachen? Dann würde ich natürlich ein höheres Sicherheitspolster machen, weil die Chance höher, dass du gesperrt wirst.
Mhm. Ja, true. Ja, ich glaube, die Konditionen und so ein bisschen außenrum zu optimieren macht auf jeden Fall Sinn. Also ich hatte beispielsweise einen Hersteller, der hat mir so viel Kontingent gegeben, dass ich praktisch erst 2 Monate nach Bestellung der Ware, also nachdem sie eigentlich in Deutschland angekommen ist, erst den vollen Preis zahlen musste. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich die Ware komplett einmal gedreht und musste keinen einzigen Euro vorfinanzieren.
Ja, das ist richtig geil.
Das ist halt, aber den habe ich da auch mindestens davor schon 5-mal persönlich kennengelernt, den Hersteller, auf Messen in Deutschland, weil er immer unterwegs war. Habe mit dem Kaffee getrunken und so, der kannte mich persönlich, bei dem habe ich jahrelang bestellt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, Beziehungen zu pflegen.
Ja.
Und dann bekommt man sowas auch
1000%. Also wenn, das ist gerade auch wieder China-Supplier, ihr müsst nicht unbedingt nach China fliegen, geht auch. Aber was ihr machen könnt, mal darauf zu achten, wann die in Europa sind. Also oft kommen die her und sind auf Messen. Und wenn ihr die dann treffen könnt, irgendwie bei einer geilen Messe hier in Europa, vielleicht sogar in Deutschland, in Köln oder so, dann fahrt dahin unbedingt, geht mit dem Essen, ladet den ein, bringt ihr ein Geschenk mit. Das ist so unfassbar wichtig. Wenn die euch einmal in die Augen schauen und ihr mal ein bisschen Spaß habt, irgendwie ein bisschen mal was trinken geht oder so, dann habt ihr wirklich eine ganz andere Beziehung und plötzlich wissen die auch, wer ihr seid und dass ihr ein ehrlicher Mensch seid und können euch ganz andere Zahlungsziele eingeben. Du hast einen echten Zahlungsziel aus China bekommen, 2 Monate.
Das war aus Pakistan.
Pakistan,
aber trotzdem, ja.
Wow.
Ich habe auch bei diesem Hersteller, habe ich glaube ich insgesamt 5 oder 6 Produkte gleichzeitig immer gesourced.
Ja.
Und wie gesagt, ich kannte den ein paar Jahre und ich habe ihn mehrmals persönlich getroffen.
Mhm.
Und ich habe halt gesagt zu ihm, hey, wenn wir das so machen, dass ich die Ware erst 2 Monate später bezahlen muss, dann kann ich noch viel mehr Produkte bei dir bestellen. Und das fand dann natürlich cool. Und dementsprechend
das finde ich immer schwer, wie man die dann überredet, weil ich finde, das ist immer so ein schmaler Grat zwischen, wenn du sagst, du willst 2 Monate Zahlungsziel, sagst du eigentlich, du bist broke. Und dann würde ich meinem Hersteller so ein bisschen das Gefühl vermitteln, hey, das Zahlungsausfallrisiko könnte ein bisschen höher sein.
Ja, man muss es eher so formulieren, ich kann dir das natürlich 100%ig immer vorher auch zahlen, aber wir können viel mehr Produkte gleichzeitig machen, wenn die Zahlungskonditionen besser sind.
Okay. Die Idee wäre...
Das heißt, insgesamt verdient er viel mehr, aber er hat halt ein bisschen mehr Zeitpuffer nachträglich.
Die Idee wäre, ich bezahle dir zum Beispiel, guck mal, ich bezahle dir Produkt A jetzt entweder komplett oder ich bezahle dir bei Produkt A jetzt erst die Hälfte. Dafür kann ich aber Produkt B auch noch bestellen bei dir.
Mhm.
Das ist, glaube ich, die Art und Weise zu kommunizieren. Hey, wenn du nicht willst, dann bestelle ich jetzt nur Produkt A und bezahle das auch komplett. Wenn du willst, machen wir jetzt einen geilen Zahlungsdeal. Und zwar zahle ich jetzt die Hälfte, zahle in 2 Monaten die andere Hälfte. Aber dafür, dass ich jetzt ein bisschen mehr Geld übrig habe, kann ich bei dir jetzt nochmal von einem zweiten Produkt auch noch die Hälfte zahlen. Letztendlich erhöht sich das. Das ist geil, das ist eine coole Idee. Also das könnte man, das mache ich, glaube ich, gleich direkt bei meinem Hersteller, weil ich brauche auch neue Zahlungsziele. Also ich bin jetzt,
Ja, ich weiß nicht, wie die Mentalität dann pro Land vielleicht unterschiedlich ist. Also ich habe es in China nie hinbekommen, tatsächlich. Aber da habe ich auch die Hersteller, also ich habe die auch ab und zu mal getroffen in Deutschland auf einer Messe, aber da habe ich es nie so krass hinbekommen. Mhm. Vielleicht ist da auch irgendwie die
Mentalität. Also ich habe sie getroffen, ich habe es hinbekommen bis zum Hafen in Deutschland. Ich glaube dann irgendwann, glaube ich, mal plus 20 Tage oder 2 Wochen oder so, das ging, glaube ich, auch. Aber ja, ich glaube, das hängt von der Mentalität ab. Ich bei meiner Brand gerade bin von 30-70, habe ich ja, also ich bin jetzt seit 2 Monaten erst live. Bin jetzt bei der 3. Warenbestellung oder bei der 4. Bin jetzt umgeswitcht nach der 2. auf, die 3. Bestellung, genau. Ich habe die 2. Bestellung nochmal zu gleichen Konditionen gemacht. Einfach nicht, um direkt so needy zu sein, einfach um zu sagen, hey, ich mache noch eine Order. Genauso, wie es war halt bei der ersten, weil ich es dir versprochen habe. Weil ich habe dir am Anfang, habe ich dir heiß gemacht, habe gesagt, hey, wenn alles gut läuft, bestelle ich direkt nochmal. Und dann, du willst nicht die ganze Zeit nur Versprechungen machen und dich dann nicht dran halten und dann im besten Fall auch noch direkt nach einer Kondition fragen, sondern das, was du am Anfang versprichst und zu sagen, hey, wir wollen eine große Company aufbauen, du kannst Teil davon sein. Deswegen habe ich mit der 2. Order alles so gelassen, um ihr zu beweisen, dass ich wirklich mich an mein Wort halte und das, was ich mache, wirklich durchsetze. In der 3. Order, dann habe ich gesagt, hey, pass auf, es könnte jetzt an der Zeit sein, eine 3. Order zu machen, muss aber nicht unbedingt. Ich würde sie jetzt aber platzieren, wenn du mir Zahlungsbedingungen gibst, dass ich sie erst bezahle bei Erhalt. Und dann hat sie sofort gesagt, hey, ich spreche es ab, hat mir einen Tag später gesagt, kein Ding, wir switchen jetzt von 30-70 auf 100% Post-Production. Geil. Und jetzt bin ich gerade so, dass ich zahle, ja, bevor die es losschicken, zahle ich, glaube ich, 80% und wenn ich es bekomme, zahle ich den Rest. So, und jetzt versuche ich natürlich nochmal eine Order so zu machen und bei der nächsten Order frage ich dann mal 30 Tage an oder 2 Wochen.
Voll gut, ja. In Asien oder speziell China gibt es ja auch diesen Begriff des Guanji, glaube ich, heißt es. Also das ist ja diese persönliche Interaktion oder dieses Beziehungsaufbauen, was ja da noch viel, viel krasser ist als in Deutschland. Also ich meine, selbst in Deutschland ist es so, natürlich, wenn du jemanden kennst, wenn du mit dem mal schon mal persönlich gesprochen hast, mal in die Augen geschaut hast, selbst wenn nur ein Zoom-Call ist oder so, hast du ja auch direkt eine andere Beziehung. Also wenn du mit jemandem bloß chattest, dann bist du bloß eine Nummer, bist bloß ein Name. Aber ich glaube, in China ist es nochmal viel, viel krasser. Und ich glaube auch dieses ganze, ich schenke dir was und so weiter, diese Wertschätzung und dieser Respekt. Ich glaube, es kommt auch voll darauf an, wie man mit den Chinesen dann schreibt wirklich, ob man immer respektvoll ist oder da mal kurz ausrastet oder so. Ich glaube, das hat alles Auswirkungen dann auf solche Sachen. Deswegen, ich glaube, da sollte man auf jeden Fall aufpassen.
Okay, ich glaube, ich war gerade weg, aber es hat, glaube ich, gepasst, oder?
Ja.
Okay, alles gut. Perfekt. Sehr nice. Ja, also zurück zur Frage. Versuch nochmal wirklich an den Stellschrauben zu drehen, dass du quasi dein Sicherheitspolster automatisch erhöhst, indem du Zahlungsziele, Amex und solche Sachen einschaltest, um das zu strecken. Im besten Fall verkaufst du schon ein paar deiner Produkte, bevor du sie überhaupt bezahlt hast. Genau, aber sonst, Johann, ganz ehrlich, wenn du sagst, ich habe so gut wie kein Polster, ich versuche maximal zu pushen, dann mach weiter. Scheinbar bist du damit comfortable, du wächst gerade geil. Da muss man vielleicht einfach mal durch. Das ist vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, wo du dich echt unwohl fühlst und irgendwie denkst, fuck, aber ich will wachsen und du willst es scheinbar und du gibst Gas. Von daher do it. Versuch ein paar Optimierungen zu machen und sobald du dann vielleicht merkst, okay, jetzt habe ich starkes Wachstum hinter mir, kannst du mal vielleicht mal 50.000 auf die Seite schaffen, dass du mal ein bisschen Backup hast. Auch privat, das gibt dir ein bisschen mehr Ruhe. Weil ich glaube, auf Dauer so auf so ein Zahnfleisch zu gehen, ist Geschmackssache. Ich meinte es nicht. Ich glaube, es gibt viele, die es können. Und Props an die, die es können, weil die wachsen schneller. Das ist Fakt.
Und selbst die ganz, ganz Großen haben immer Cashflow.
Ja, safe. Also egal, wie viel Deckungsbeitrag du im Sellerboard stehen hast jeden Monat, alle sind irgendwie dauerhaft broke, weil das Geld immer wieder in Ware geht. Aber das ist kein Ding, das ist cool. Cool, Marc. Dann würde ich sagen, haben wir doch
nice.
Die Fragen gut beantwortet. Also alle, die auch noch Fragen haben, gerne reinschicken an podcast@am7hackers.de. Ob ihr einen Quick-Hack haben wollt, ob ihr wissen wollt, woher wir unseren coolen Wischer haben. ob ihr, vielleicht, was mal auch cool wäre, wenn jemand hier mal wieder reinkommen will zu Gast, der sich vielleicht mit Thema Laufen auskennt, kann ich noch mal ein bisschen was ausfragen.
Das würde auch mal interessieren.
Also so Lifehacks oder Gesundheitshacks. Ich glaube, alles können wir hier gebrauchen. Nicht nur Amazon. Meldet euch gerne in diesem Sinne.
Schreibt uns einfach.
Bis nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüssle.
Tschö. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.